Herzlich willkommen, Leute, zum Finanzinsider-Podcast. Heute eine spezielle Folge. Heute ein Unternehmer und auch Bauunternehmer aus dem Raum München. Ich weiß, dass viele, viele spannende Persönlichkeiten aus dem Raum kommen. Ich habe mich sehr auf diesen Tag oder auf dieses Podcast-Interview heute gefreut, weil ich glaube, ich auch selbst eine Menge lernen kann. Und deswegen an dieser Stelle auch über Instagram tatsächlich kennengelernt, über die ganzen sozialen Medien. Herzlich willkommen heute im Finanzinsider-Podcast, Robert. Vielleicht magst du dich kurz einmal beschreiben, was machst du genau? Und ja, genau.
Sehr gerne. Ich bin hauptsächlich Unternehmensberater. Das heißt, ich bin seit 15 Jahren als Unternehmer unterwegs, andere Unternehmer zu beraten in ihren Geschäften, wie sie ihr Unternehmen strukturieren sollen, wie sie mit welchem Mindset sie ihre Geschäfte machen sollen. Und bin aber auch seit vielen Jahren in München im Immobiliengeschäft tätig. Da bin ich als Bauträger und Immobilienentwickler tätig, zusammen mit meinem Bruder und einigen anderen Partnern. Wir entwickeln hier Mietshäuser in München, die wir entwickeln und verkaufen, auch Vermietung machen und so weiter. Also ich fahre auch manchmal nachts um 3 Uhr raus und schließe jemanden die Tür auf, wenn er sich ausgesperrt hat, ganz, ganz praktisch gesehen. Und da aber die Baubranche in den letzten Jahren recht gekriselt hat, kam ich irgendwann auf die Idee, im letzten September mal ein Video auf Insta zu machen, um mein Unternehmensberatungsbusiness besser vorzustellen. Und das hat gut funktioniert und deshalb ist jetzt auch eines meiner Hauptabläufe, jeden Tag Videos zu produzieren, Content Creator zu sein und auf Instagram und auf anderen Plattformen eben über mich, über meine Geschäfte zu informieren und Videos zu machen.
Ja, mega. Also genauso bin ich ja auch auf ein Video von dir gestoßen, habe so gesehen, okay, ich glaube, es war ein Thema, was man heute beachten sollte, wenn man Immobilien kauft und was man irgendwie auf den Vertrag schauen sollte und sowas. Und man hat einfach sofort gemerkt, okay, du machst das tagtäglich. Ich möchte da gerne nochmal ganz kurz zu bleiben. Wie bist du dazu gekommen? Wann bist du mit Immobilien gestartet und wie war so der Werdegang? Also man steht ja jetzt nicht auf nach der Schule und sagt, yo, ich werde jetzt Unternehmensberater und Bauträger, Bauunternehmer.
Natürlich. Grundsätzlich habe ich das ausgelöst. Ich war der Nachzügler in der Familie. Mein Vater war damals bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe. Und durch mich als Nachzügler wurde die Wohnung zu klein. Und dann hat er vor dem Dilemma gestanden. Konnte sich eine größere Wohnung nicht leisten mit dem schmalen Gehalt in den 70er Jahren. Und dann hat er sich beschlossen, sich selber autodidaktisch weiterzubilden, sich viele Zeitschriften zu holen. Wie baue ich ein Haus? Mein Vater hat also das selber sich beigebracht, ja, und hat ein Haus gebaut, mit eigenen Händen, hat alles selber gemacht und festgestellt aber, es lohnt sich viel mehr, dieses Haus zu verkaufen. Und dann hat er gesagt, das ist mein Geschäft, was ich immer gesucht habe, ich möchte Unternehmer sein. Und dann hat er seinen Job bei der Bundeswehr nach 12 Jahren gekündigt und ist ab seitdem Bauunternehmer geworden. Und hat mein Bruder, der ist 11 Jahre älter als ich, hat er diese Baufirma gegründet. Und ich bin dann später dazugekommen, ich habe Bankkaufmann gelernt und habe die dann sozusagen die Finanzierungsseite des Geschäftes gemacht, die theoretische Seite des Geschäftes gemacht, die immer praktisch auf der Baustelle gebaut. Und dann ging es auch noch so weiter und die Vorarbeiter der Baufirma meines Vaters waren immer Türken. Und die haben ihm gesagt, er muss unbedingt in die Türkei gehen, weil die Möglichkeiten dort viel größer sind, als deutscher Bauunternehmer dort groß zu werden. Und dann sind sie vor 20 Jahren nach Istanbul gegangen, nach Kadıköy auf die asiatische Seite. Und da habe ich dann das Geschäft aus der Ferne immer diese Finanzierungen weitergestaltet. Und so wurde es halt immer größer und größer. Aber mein Vater ist immer in Rente gegangen. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammengeschlossen, wir haben gesagt, wir machen das nochmal neu, aber nur in Deutschland. Hier ist uns die Rechtssicherheit wichtiger. Wir haben aber gesagt, wir möchten nicht mit eigenem Geld arbeiten, wir möchten groß werden ganz schnell und das haben wir dann beschlossen von Anfang an, wir arbeiten nur mit Fremdkapital, mit Investoren, mit Anlegern, mit Gesellschaftern und da haben wir in ganz kurzer Zeit 9 Liegenschaften in München gekauft und diese entwickeln wir in verschiedenen Phasen gerade.
Okay, das ist sozusagen
eine kurze Zusammenfassung.
Ja, aber klingt, also ich habe da natürlich als neugieriger Mensch ganz, ganz viele Rückfragen zu, aber dafür sprechen wir ja heute. Ja. Okay, kannst du das von der Zahl her sagen, wie viele Immobilienprojekte hast du begleitet, mit abgewickelt und sowas? Hast du da so eine Zahl oder ein Auftragsvolumen?
Oh, schwierig. Bestimmt 1.500, 2.000 Wohnungen, die wir in den letzten 25 Jahren gebaut, begleitet haben. Wir haben ja auch viele Häuser gebaut in Bayern, Mietshäuser gebaut. In der Türkei haben wir Wohntürme gebaut mit 20, 23 Stockwerken groß.
Ja.
Also waren unheimlich viele Wohnungen dabei. Das habe ich mir keine Gedanken gemacht, kenne ich keine Zahl.
Okay, unglaublich. So viel, dass man es schon nicht mehr weiß. Also alle, die jetzt zuhören wirklich oder zuschauen auf YouTube, ich glaube, diese Folge ist wirklich Gold wert, weil ich freue mich mega, dass ich jetzt mal jemanden aus der Praxis, der so viel Praxiserfahrung hat, diese brennenden Fragen auch von euch stellen kann. Und also ich glaube, dranbleiben, zu Ende hören, hier ist einfach Pflicht heute, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele Golden Nuggets dabei. Robert, okay, aus der Türkei raus, jetzt muss ich mal ganz kurz mal so ein bisschen strukturieren. Wenn wir heute darüber reden, also ich glaube, dass wir, wenn wir heute über Immobilieninvestment sprechen, dass es ein nach wie vor ein spannendes Thema ist. Aktuell kriege ich ganz, ganz viel mit, so Thema AFA, dass man wieder mehr abschreiben kann und so. Da gibt es ja eben mittlerweile auch viele Dienstleister, die es anbieten. Aber wie, oder wenn sich jetzt gerade, ich sag mal, unsere Zuhörer so die Frage stellen, ich möchte jetzt in Immobilien investieren. Also nicht vom Eigenheim, weil das Fass vielleicht, glaube ich, jetzt heute nicht aufmachen, ob es
Nicht
eine,
Selbstnutzer, sondern
genau, sondern
Kapital.
wirklich, ich möchte jetzt wirklich Immobilieninvestor werden. Was wären so die grundlegenden Schritte, die man da machen sollte, und was würdest du diesen Personen vor allem raten?
Es gibt ja zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist es, dass man Vermieter wird, was ja per se schon mal eine tolle Idee ist, dass man sich also Wohneigentum anschafft, was man vermieten kann. Und da ist die Strategie immer die gleiche, die wird von vielen ganz tollen Influencern aus dem Internet auch erklärt und auch geschult, zum Beispiel Oliver Fischer. Letztendlich geht es darum, dass man kleine Wohnungen findet, diese schön ausstattet und wieder auf dem Markt vermietet oder verkauft, je nachdem, welche Strategie man macht. Ja. Interessanter finde ich persönlich, in Neubau zu gehen. Also sprich, wirklich in Projekte zu investieren, weil Neubau ist ein Riesenproblem deutschlandweit, in den Ballungsgebieten gerade. Es wird kaum noch gebaut. Es gibt ganz wenig Neubau. Und die Bauträger, die Neubau bauen, die suchen verzweifelt Kunden. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen Eigenkapital hat und eine energetisch perfekte Wohnung sucht, weil die ganzen alten Wohnungen, die kosten ja mit der Zeit auch viel Geld, was Sanierung anbelangt, ja, dann ist jetzt eine Möglichkeit da, gerade wenn man mehrere Wohnungen kaufen kann, extrem gute Deals mit Bauträgern zu vereinbaren und dann diese Wohnungen zu nutzen, wenn sie fertig sind, zur eigenen Bestandsaufbau für Vermietung. Da kann man einen Haufen Geld mit verdienen.
Okay,
Also das ist sehr zu empfehlen.
also ich sag mal auch, obwohl die Zinsen gerade, ja, jetzt haben sie gerade wieder so ein bisschen nachgelassen, aber die waren ja mal auf so einem Peak und gingen jetzt wieder zurück. Obwohl die Zinsen heute da sind, würdest du trotzdem unterschreiben und sagen, hey, Immobilien sind heute genau das Thema, womit man sein Kapital auf lange Sicht gut hebeln kann.
Immer. Also das ist ja das Hebeln, ja. Es gibt kaum einen Bereich, wo man mit dieser Sicherheit überhaupt Eigenkapital einsetzen kann. Weil die meisten Cash-Geschäfte, die funktionieren ohne Kapital. Die kann man einfach starten und Geld verdienen, also ein Business zu starten. Man braucht wenig Kapital. Aber wenn man Kapital hat und einsetzen möchte, dann ist die Immobilienbranche, egal wie die Zinsentwicklung letztendlich verläuft über die Zeit, die Branche, wo man am einfachsten und vor allem am sichersten ein Vermögen aufbauen kann. Oder ein Vermögen aufbauen kann, mit dem man dann mehr machen kann. Und es gibt verschiedene Strategien, ja, nicht nur Wohnungen zu kaufen. Es gibt viele Marktsachen, die man machen kann, je nachdem, wie viel Kapital man hat. Aber es ist halt so sicher. Aber das Problem ist, wenn du mit Kapital investierst, ja, ist es nur ein Geschäft, wenn es auch eine Sicherheit bietet. Und die hast du bei Immobilien halt enorm. Da passiert nicht viel.
Genau, vor allem, weil wir auch die Wertsteigerung noch mit drin haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Strategien. Jetzt, wir kommen gleich auch dazu, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie ihr das, glaube ich, macht und auch vermarktet, was auch, glaube ich, also total schlüssig ist. Ich habe letztens ein Video von dir gesehen. Da waren eine Menge Kommentare drunter, weil sich auch einige, ich sag mal in Anführungsstrichen, darüber ausgelassen haben. Aber das hat man im Internet ja immer.
Natürlich.
Macht aber auch immer Spaß, aber man muss, also mir macht sowas Spaß, ich finde das immer ein bisschen witzig. Man kennt ja auch diese Kommentare, wo es dann darum geht, okay, jetzt mal das Popcorn nehmen und zurücklehnen.
Verstaatlichen.
Genau. Ich kenne selber so ein paar Strategien und ich möchte die einfach mal reinwerfen und auch jetzt mal so deine Meinung dazu hören, was du dazu sagst. Also was ich zum einen kenne, ist natürlich dieses Thema, wenn man jetzt handwerklich begabt ist, man kennt sich aus mit ein bisschen, hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, man kauft alte Immobilien, macht die fertig und verkauft sie wieder. Also Thema Fix und Flip. Wenn einer die Zeit und die Arbeit reinstecken möchte, spannendes Thema heutzutage noch oder eher schwieriger schon?
Immer ein Thema. Also das ist ja das, was so viele Leute machen. Und wenn so viele Leute erfolgreich damit arbeiten, ich war ja eingeladen bei Oliver Fischer zum Beispiel, da waren 200 Teilnehmer und die meisten davon haben Geld damit verdient. Ja, das funktioniert immer. Man muss nur Objekte finden, die man bekommt, also wo man einen guten Einstiegspreis hat, die auch das Potenzial bieten, noch etwas reinstecken zu können. Man muss es auch nicht selber machen. Es gibt ja genügend Firmen, die gerade in der Krisenzeit mit Immobilien sehr günstig als Dienstleister zur Verfügung stehen, hier zu arbeiten und dann wieder verkaufen. Also das funktioniert alles. Und letztendlich, diese Geschäfte sind nicht planbar. Man kann einigermaßen berechnen, was man bei einem Deal verdienen könnte, aber je mehr man solche Deals macht, desto häufiger ist die Wahrscheinlichkeit da, mit einem besonders Glück zu haben. Dass man auf einmal anstatt vielleicht 30, 40.000 Euro auf einmal 150 verdient. Das geht nicht geplant, ja. Das geht aufgrund des Glücks, weil irgendjemand halt sagt, das ist so schön, ich möchte das unbedingt haben und es gibt mehrere Bieter dabei, man ist frech, wenn man schon Geld verdient hat und dann verdient man auch viel Geld. Aber diese Strategie geht immer.
Okay, man muss halt nur sich wahrscheinlich damit mehr beschäftigen, weil man einfach auch mehr Zeit und Geld investieren will. Okay,
Mit jedem
nee.
Thema. Also du kannst nirgendwo leicht Geld verdienen. Das ist
Danke,
klar.
dass du das jetzt sagst. Ich wiederhole das auch immer wieder. Gestern noch eine Frage bekommen, wie kann ich schnell viel Geld bekommen? Antwort gar nicht. Okay. Nächstes Thema geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Hast du bestimmt auch schon mitbekommen, Thema Kurzzeitvermietung, so Airbnb. Hast du bestimmt auch eine Meinung zu, die würde mich mal durchaus interessieren. Also für die, die es nicht kennen, Modell ist entweder man hat eigene Mietswohnungen, die man vermietet, weitervermietet, oder das machen die ganz trickligen Leute oder die ganz fuchsigen Leute, man mietet sich eine Immobilie an und vermietet diese weiter für einen höheren Preis, wenn der ursprüngliche Eigentümer halt zustimmt. Wie stehst du zu dieser ganzen Thematik Kurzzeitvermietung auf Airbnb und
Ja.
Booking und Co.?
Zwei Punkte dazu. Ich habe in der Unternehmensberatung habe ich sehr viele Unternehmer, die genau das machen, die sich von mir beraten lassen, wie sie ihre Strukturen besser aufstellen, weil sie viel Geld damit verdienen. Das sind meistens Unternehmer, die das zweite Modell machen, die also Wohnungen mieten und weitervermieten, die also nicht diese Kapitalbindung haben, viele Wohnungen kaufen oder erstellen zu müssen. Das ist ein nicht funktionierender Hebel. Also die möchten kein Geld ausgeben, die möchten einfach die Wohnungen nutzen, ja, und die Zwischenvermietung dann praktisch verdienen. Und die machen das sehr erfolgreich, aber nur in touristischen Gegenden, nicht in Städten, nicht in Ballungsgebieten, weil da wird es regulatorisch kaum noch möglich sein. In München könnte ich keine Wohnung Airbnb-mäßig gesetzlich einwandfrei anbieten. Das gibt es einfach nicht her, das Recht. Das heißt, es ist alles eine Grauzone. Ja, und das wird immer mehr aufgeräumt damit. Also ich muss in Ferienregionen gehen, wo die das Problem haben, dass sie nicht Wohnraum fehlt, sondern die möchten Gewerbeeinnahmen haben. Und in Großstädten wie München, Frankfurt und Stuttgart und so weiter, die wollen einfach, dass die Wohnungen nicht zweckentfremdet werden, sondern hier den Wohnungsmarkt, den normalen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Und dann geht das nicht langfristig. Da mache ich mir damit nur Ärger.
Ja, also glaubst du auch, also
Und am besten viele Wohnungen.
ja, also ich kenne das immer nur so Thema auch Monteurswohnung, wo auch gesagt wird, so im Ruhrgebiet oder auch, keine Ahnung, Richtung polnische Grenze, wo viel gemacht wird, dass da schon langfristig ein Riegel vorgeschoben wird, einfach aufgrund dieser Wohnungsknappheit, die wir ja nach wie vor in Deutschland haben.
Genau.
Okay,
Also das ist
spannend.
ein Risiko. Wenn man ein Geschäftsmodell macht, man verdient damit erst Geld, wenn man mindestens 10, 15, 20 Wohnungen unter Vertrag hat. Wenn man mit zwei, drei Wohnungen anfängt, verdient, wird man kein Geld damit verdienen, ja. Also muss schon als richtiges Geschäft sehen. Das ist keine Kapitalanlage, das ist ein Business für sich, ein Vollzeitbusiness.
Ja, und das ist halt total spannend, wenn man das so sieht. Ich kenne auch die meisten Leute, die sowas machen, die verdienen ihr Geld gar nicht mit den Airbnb-Wohnungen, sondern mit den Coachings, die die verkaufen, wie das halt funktioniert.
Ja, das ist gut. Wir reden drüber, aber wir machen es nicht, ja.
Ja,
Das
die
ist
haben
gut.
es gemacht. Ich will die Praxiserfahrung gar nicht abwerfen, aber natürlich
Klar,
ist dann
natürlich.
Coaching-Business viel lukrativer, womit ich, keine Ahnung, 100, 200 K im Monat umsetze, als wenn ich dafür jetzt Airbnb-Wohnungen anmiete, die ich hier auch wieder vermieten muss und voll viel Arbeit mit habe.
Ist ja klein, klein alles, klar.
Okay, also wir sind jetzt gerade so ein bisschen schon da reingegangen. Okay, das sind eigentlich eher so beides, auch Fix and Flip ist ja auch ein Businessmodell mehr oder weniger. Wenn ich jetzt Privatmann bin und ich habe wirklich jetzt Kapital, ne, also mit wie viel Geld könnte ich wirklich anfangen, in Immobilien zu investieren? Wann lohnt sich das? Und vor allem, wie gehe ich am besten vor?
Die Bonität ist sehr entscheidend. Wenn man also eine gute Bonität hat, wird man per se, wenn man sich in Wohnungen investiert oder in Projekte einkauft, weniger Geld benötigen. Also vor allem, wenn man Wohnungen kauft. Allerdings sollte man in der Regel mehr Kapital einsetzen, damit immer ein positiver Cashflow rauskommt, dass also die Annuität, die man ja hat bei der Finanzierung, also sprich Zins- und Tilgungsanteil, immer gedeckt sind. Das ist wichtig. Und dafür ist das Eigenkapital der Hebel, um das zu ermöglichen. Das heißt, auch wenn man aufgrund der Bonität gar nicht so viel Kapital einsetzen müsste, muss man das trotzdem machen. Weil sonst hat man ja laufend ein negatives Geschäft.
Ja.
Und man braucht nicht viel dafür. Je nach Zinslage, je nachdem, was man für die Wohnung benötigt. Ich denke, ab 50.000 Euro kann man mit Immobilien Geld verdienen, kann man sich da investieren. Das würde als Einstieg schon ausreichen.
Okay, ist es dann häufig auch so, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diese 50.000 Euro, Robert, wie mache ich das jetzt am besten, dass ich dann auch das Eigenkapital wiederbekomme, sobald das Ganze wirklich läuft und funktioniert? Oder ist es wirklich investiert, weggeschlossen und also was habe ich noch für Aufgaben, dass ich mir da was drunter vorstellen kann?
Das kommt darauf an, wenn man das Geld einsetzt, um Wohnungen zu kaufen, die man dann verkauft, also Fix und Flip macht, dann ist das natürlich gebunden, so lange, bis man es verkauft hat. Das ist ja die Sicherheit der Bank, dass die kein Risiko eingeht. Die Bank macht nur Geschäfte, die risikolos sind oder sollte jedenfalls solche Geschäfte nur machen. Wenn man langfristig vermietet, ist das Geld langfristig gebunden. Wenn es eine sehr, sehr hohe positive Marktentwicklung gibt, kann es sein, dass die Bank das Kapital peu à peu freigibt, ja. Aber das ist nicht der Standard. Also wenn man mit Wohnungen Geld verdienen möchte, ist das Kapital, solange man die Wohnung besitzt, auch gebunden. Da kriegt man
Okay.
es nicht frei.
Okay, das ist natürlich auch immer, also ist immer wichtig. Ich springe jetzt gerade so ein bisschen, aber für mich, weil ich einfach viel zu viele Fragen an dich habe. Wenn wir jetzt hergehen und wirklich sagen, okay, wir haben das jetzt investiert. Also wir haben gerade schon Strategien gesprochen. Was ist so das beste Vorgehen? Also, weil, wenn ich jetzt auf Instagram gehe mit meinem Privataccount, kriege ich so viel Werbung vorgeschlagen bei Immobilien. Du musst jetzt hier investieren. Ganz häufig auch Werbung mit ohne Eigenkapital kaufen. Keine Ahnung. Also, ich kann gefühlt bei jedem gerade Immobilien kaufen, auch bei Leuten, die gar nichts mit Immobilien zu tun haben. An wen wende ich mich denn am besten?
Ich persönlich würde jedem empfehlen, immer einmal im Leben selber ein Haus zu bauen. Die meisten oder viele Unternehmer, auch in der Immobilienbranche, die zu Vermögen gekommen sind, sind mit einem kleinen Vermögen bereits gestartet. Es ist sehr schwierig, ohne Kapital oder ohne viel Kapital erfolgreich im Immobilienmarkt zu arbeiten. Da braucht man hohe Summen. Und die haben Folgendes gemacht. Deshalb, das ist mein Vorschlag, wie man anfangen sollte. Man sollte mit seinem Eigenkapital ein Grundstück suchen. Momentan findet man sehr günstige Grundstücke außerhalb der Großstädte, also am Stadtrand gelegen oder im Einzugsgebiet. Sollte dort zwar ein Doppelhaus bauen, also zwei Hälften erstellen. Und das kann man mit einem örtlichen Architekten wunderbar machen, auch ohne Eigenleistungen, kann man alles finanzieren. Und die zweite Hälfte verkauft man. Das deckt im Endeffekt das meiste der Kosten ab. Und in die erste Hälfte zieht man selber ein. Mindestens 3 Kalenderjahre. Das können im Endeffekt 2 Jahre sein, wenn man das richtig timet, ja. Und wenn man dann diese erste Hälfte verkauft, hat man einen steuerfreien Gewinn, der riesig ist. Weil man hat ja schon eine Hälfte gewinnbringend verkauft. Und dann hat man den Grundstück, wo man eigentlich sagen kann, das ist schon ein kleines Vermögen. Da kommen viele 100.000 € raus. Und damit kann man dann was machen.
Okay, also wenn ich das jetzt wirklich so nehme, wenn ich jetzt sage, ich habe 50.000 Euro Eigenkapital, also worauf muss ich bei der Ortwahl achten? Ich komme jetzt hier vom Land, ich weiß nicht, Osnabrücker Münsterland. Hier ist sehr, sehr viel plattes Land. Ich habe das gerade spannend, wo du das sagst. Ich habe das ein paar Mal bei mir auf der Story gehabt. Hier Straße rauf, wo ich mit meinem Hund herlaufe, ist ein Doppelhaus gebaut worden letztes Jahr und die eine Hälfte stand wirklich jetzt sehr, sehr lange frei. Die wurde jetzt, glaube ich, verkauft. Ich fand die für die Lage preislich und auch immer so als Laie von außen sehr teuer. Aber wie gehe ich da jetzt wirklich in der Praxis vor? Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich wohne auf dem platten Land und suche mir ein Grundstück und baue ein Doppelhaushälfte und nachher kriege ich sie nicht verkauft.
Wichtig ist immer, dass eine Nachfrage entsteht, ja.
Ja.
Und die Nachfrage besteht immer im Einzugsgebiet von Ballungsgebieten, also von Wirtschaftsregionen, wo Leute hochwertige Arbeitsplätze, hochwertige Jobs haben, gute Arbeitgeber haben. Da muss ich suchen nach Grundstücken. Aber aktuell findet man halt viele günstige Grundstücke, kann die auch entsprechend gut verhandeln. Wir haben dafür die richtige Zeit. Vor 2 Jahren war das nicht möglich. Man hat kein einziges Grundstück gefunden, was einen sicheren Gewinn ermöglicht hätte. Jetzt geht es aber wieder. Die nächsten 2, 3 Jahre wird das funktionieren. Und ich muss nur schauen, dass ich so wenig Fläche wie möglich kaufe, wo gerade ein Doppelhaus mit zwei Hälften draufpassen. Und das schaffe ich mit der Hilfe eines örtlichen Architekten sehr einfach. Und diese Kosten am Anfang sind nicht hoch. Und wenn ich das habe, muss ich nur schauen, dass ich günstig baue. Kein Schnickschnack. Die Leute, die später die Hälfte kaufen möchten, die möchten nur wohnen. Die machen gerne auch noch viele weitere Arbeiten. Die möchten kein Smart Home. Die möchten keine tolle Ausstattung haben. Die möchten nur ein heutzutage energetisch sinnvolles Haus, was günstig gebaut ist. Wenn man das einhält, kann man über den Preis immer verkaufen. Wenn man hingegen zu teuer ist, dann hat man das Risiko, dass man nicht weiß, ob man zu den notwendigen Kosten, die man hatte, auch einen Gewinn erwirtschaftet. Man muss also billig bleiben. Billig geht immer.
Okay, also ganz, ganz spannende Insights, glaube ich. Das glaube ich, viele falsch machen, weil ich glaube, dann kommt ja ganz, ganz viel dazu, wenn man mit Architekten zusammensitzt. Ja, man kann das noch machen und jenes und hier und da
Genau.
und da wirklich die Finger von zu lassen. Also ganz, ganz spannendes Golden Nugget an der Stelle. Okay. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will dieses Risiko für mich nicht eingehen, also ich will jetzt gar nicht selber bauen, ich will auch nicht irgendwo einziehen, weil ich will jetzt schon irgendwo wohne, gibt es da auch Möglichkeiten, dass man wirklich sagt, okay, hey, man geht zu Leuten wie beispielsweise euch, sagt, hey, hier habt ihr mein Geld, macht damit was, natürlich, ihr verdient damit immer. Das sage ich auch immer ganz häufig. Es ist ja immer so, immer bei irgendwelchen Geldgeschichten habe ich immer die Wahl, kann ich das selber machen oder lasse ich es einen Experten machen. Beim Selbermachen ist natürlich immer mit Risiko verbunden. Ich mache vielleicht Fehler, dadurch lernt man natürlich auch. Und beim Experten, egal wo man hingeht, hat man immer das Thema, man gibt einen Teil des Geldes ab, der Rendite, weil kein Mensch arbeitet umsonst. Aber wenn ich jetzt die zweite Möglichkeit trotzdem möchte, weil ich eigentlich einfach sage, hier ist mein Geld, hier ist 100.000 Euro, Robert,
Mach
würde
was
sowas
mit.
funktionieren? Genau.
Ja, wir haben dazu ganz viele Learnings aufgebaut in den letzten 7 Jahren, seitdem wir das Modell mit Investoren gemacht haben. Wir haben sowohl Projekte gemacht, die hervorragend gelaufen sind, wo die Leute viel Geld verdient haben. Wir haben auch Projekte aktuell, wo das Kapital nicht frei wird, wo die Leute dringend auf die Rückzahlung angewiesen sind, aber das Geld nicht bekommen. Das ist ein Riesenproblem, die Leute auszuzahlen, weil die einige Wohnungen nicht verkäuflich sind. Die kann man vermieten, aber nicht verkaufen. Und das Kapital bleibt gebunden. Das heißt, wenn man sich beteiligt an Immobilienprojekten, zum Beispiel bei uns oder bei anderen Bauträgern, dann macht das nur Sinn, wenn man das Geld auf keinen Fall benötigt. Man kriegt es möglicherweise nie wieder oder viele Jahre nicht wieder. Das muss man sehen, weil es sind unternehmerische Investments, wo man ein unternehmerisches Risiko eingeht. Und auch aufgrund von regulatorischen Gründen, also BaFin und so weiter, machen das die Bauträger, auch wir, nur ab 200.000 Euro. Darunter sind es Kleinanleger, das ist viel zu schwierig und Kleinanleger brauchen das Geld irgendwann zurück. Das haben wir schmerzlich auch selber so kennengelernt. Das tut sehr weh, wenn man das Geld dann nicht zurückbezahlen kann. Und deshalb macht man nur Geschäfte mit Unternehmern, die eine gewisse Größe erreicht haben. Und deshalb ist es quasi kein Thema, 50.000 Euro wird nicht funktionieren.
Okay, also ganz, ganz spannend an der Stelle. Ich weiß halt, also auch jetzt durch die Praxis, durch die Finanzberatung, die ich die letzten 10, 11, 12 Jahre gemacht habe, dass ich auch, also ich habe auch viele spannende Projekte gesehen. Natürlich haben die jetzt keine 10% Rendite und sowas gemacht, aber wo wirklich, ich sag mal, auch für Kleinanleger was gemacht worden ist, dass man damit sagt, okay, ich erwirtschafte meine Altersvorsorge zum Teil. Ja, also ich mache meine durchschnittlichen 4, 5, vielleicht sogar 6%, je nachdem, wie die Mieten in den Regionen steigen. Ich glaube, manche Menschen, vielleicht siehst du das anders, aber ich kenne viele Menschen, die für die Altersvorsorge mal angefangen sind zu sparen, sei es in einem ETF-Sparplan oder in irgendwelchen anderen Vorsorgesachen. Und dann haben sie das irgendwann wieder über den Haufen geworfen, weil die Altersvorsorge ist ja noch 30, 40 Jahre weg. Bespare ich jetzt aber eine Immobilie, habe ich ja das Problem, dass ich muss. Du kannst der Bank ja nicht sagen, nee, jetzt mache ich mal 6 Monate Pause. Ja, also so dieses Thema,
Was
manche
wird da
Menschen.
abbezahlt?
Genau, also manche Menschen müssen so vor sich selbst beschützt werden, sage ich dann immer so schön, damit sie halt auch ihren Altersvorsorgeplan durchziehen. Okay.
Richtig, aber ich würde, also bei Wohnungen würde ich immer nur auf die Wertsteigerung setzen. Wenn ich also jetzt nicht mit mobilen Bauträgern mich direkt beteilige, sondern mit wenig Kapital in Wohnungen reingehe, dann geht es nur um die Wertsteigerung. Der Cashflow, dass man mit Wohnungen Geld verdient, ist nicht realistisch. Man hat immer unvorgesehene Verwaltungskosten. Die Verwaltung von Immobilienvermögen ist sehr aufwendig. Und wenn man sagt, ich mache jetzt 10 Wohnungen, dann habe ich einen passiven Einkommensstrom, das ist nicht realistisch. Aber man verdient ein Vermögen aufgrund der Wertsteigerung. Das immer.
Es gibt da so ein spannendes Beispiel, da habe ich letztens ein Video zu gemacht, Thema Absparen. Also selbst wenn man das halt trägt und will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber dass man da wirklich, wenn man die Wertsteigerung mit einpackt und dann wirklich nach 20 Jahren oder was auch immer verkauft, man ja auch diesen steuerfreien Gewinn hat. Ne? Also alles andere unterliegt mega der Steuer. Das in dem Fall dann ja nicht. Okay, also ab einer gewissen Laufzeit, muss man ja dazu sagen.
Ja,
Ne?
klar.
Ich habe jetzt hier noch ganz viele Fragen aus der Community. Ich fliege da mal so drüber. Viele interessiert das Thema, wenn sie jetzt heute ein Haus kaufen möchten oder eine Eigentumswohnung, werden die Preise weiter sinken? Soll ich warten oder doch lieber jetzt zuschlagen?
Kann keiner sagen. Sicher ist nur, und wirklich sicher ist nur, dass mittelfristig und langfristig die Preise immer steigen, weil Wohnraum ist begrenzt, es gibt nicht mehr Fläche, die man hat, und deshalb ist Wohnraum begehrt und auch ein Machtfaktor. Vermieter haben eine große Macht. Das sollte man auch berücksichtigen. Aber ob jetzt quasi die Tieflage erreicht ist, dass man jetzt am günstigsten gerade einkaufen kann, das kann keiner beantworten. Ich sehe am Markt schon wieder sehr viele Käufe. Man kriegt kaum gute Wohnungen für Fix und Flip in den Großstädten. Die sind alle schon wieder weg. Grundstücke gehen auch sehr gut, gerade im Landkreis. Aber es ist schon viel wieder, also es ist schon viel wieder Geld im Markt enthalten. Also die Bodenlage hat sich aus meiner Sicht schon weit weg entwickelt, aber das Timing kann keiner sagen. Das ist Glaskugel.
Okay, also vom Prinzip her, ich glaube, das war jetzt gerade auch die nächste Frage, die hier steht. Lohnt sich heute noch ein Immobilieninvestment? Das war die allererste Frage, also definitiv mit Ja
Immer.
beantwortend. Und auch hier, dadurch, dass wir keine Glaskugel haben, ich glaube, es ist wahrscheinlich nachher viel teurer zu warten, zu investieren, als einfach anzufangen, oder?
Man kann keine großen Fehler machen, ja. Das ist ein Geschäft mit Geldwechseln. Du wechselst dein Eigenkapital in einen Sachwert um, der Geld bringt, der vermietet wird. Also per se hast du nicht große Risiken. Du musst halt ein paar Learnings haben, du musst auf achten, wer die Wohnungen mietet, dass da keine Mietnomaden dabei sind und so weiter. Aber das ist nicht so schwierig, ja. Aber letztendlich hast du keine großen Risiken zu erwarten. Und die Wertsteigerung, die ist nicht abhängig vom Gesamtmarkt. Die ist abhängig von deinem persönlichen Markt, von deiner Wohnungsgröße, von deiner Mikrolage und von dem Fakt, ob irgendjemand kommt, der diese Wohnung gerne hätte. Das ist dein Markt. Und der geht immer nach oben.
Okay, also ganz, ganz gutes Statement, glaube ich, zu dem Punkt. Wir haben, oder du hast eben erzählt von eurem Familiengeschäft auch im Ausland. Hier sind jetzt auch viele Fragen bei zum Thema Auslandsimmobilie. Eines beispielsweise von Alex: Kauf eine Immobilie in Zypern. Was ist zu beachten und ist das sinnvoll?
Also erstmal, es ist nicht notwendig, weil man kann in Deutschland damit wunderbar Geld verdienen. Das Problem ist die Rechtssicherheit. In Deutschland und Österreich habe ich absolute Rechtssicherheit. In der Schweiz schon nicht mehr. Da habe ich schon Günstlingswirtschaft in den kleinen Gemeinden. Da habe ich schon Schutzgesetze, dass ich nicht als Ausländer mich einkaufen kann. In Spanien gibt es kein richtiges Grundbuchrecht. Da habe ich überhaupt keine Rechtssicherheit, so richtig. Ja, ein Riesenproblem. Und deshalb, wenn ich jetzt nach Zypern gehen würde, dann würde ich empfehlen, eine Cross-Border-Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen, die also in Deutschland und in Zypern Kanzleien hat und Mitarbeiter hat, und mich dort über die Rechtssicherheit aufklären. Das ist das Entscheidende. Also mit Immobilien verdient man immer Geld, wenn man seine Risiken managen kann. Es geht um die Risiken, nicht um die Chancen.
Okay, jetzt hast du sogar ganz oft Rechtssicherheit ge gesagt. Kannst du das für einen Laien ganz einfach erklären, was damit genau gemeint ist?
Grundsätzlich erstmal Eigentümer zu werden. Das heißt, eine notarielle Stelle zu haben, wo der als Treuhänder fungiert, dass ich erst Geld an einen fremden Dritten leiste, wenn ich sicher bin, dass mir das Eigentum lastenfrei übertragen wird.
Okay.
Und diese Sicherheit habe ich in Deutschland und Österreich. Absolute Sicherheit. Und wenn das nicht gegeben ist, habe ich schon beim Ankaufsprozess ein Riesenproblem. Und viele sind in Spanien damit gescheitert, in dieser Phase im Erwerb des Eigentums, dass sie doch nicht Eigentümer geworden sind, aber ihr ganzes Geld verloren haben.
Okay, das ist
Und da muss
natürlich
man aufpassen.
okay, und das ist wahrscheinlich, ich schätze mal jetzt so, Arabische Emirate, Dubai ist ja auch so ein Thema, viele auf Social Media promoted, wahrscheinlich genau das gleiche Thema dann. Also immer dieses Prüfen, kriege ich die Immobilie nachher auch wirklich ohne irgendwelche, ohne einen Rattenschwanz hinterher.
Das kann ich nicht einschätzen. Die Arabischen Emirate sind sehr, sehr rechtssicher. Die haben sehr, sehr gute, stabile Herrschersysteme. Das muss ja keine Demokratie sein, um sicher zu sein. Ja? Zypern muss man aufpassen. Deshalb würde ich eine Cross-Border-Kanzlei empfehlen, dass die auch Deutsch sprechen und auch den Deutsch, also hier auch beraten können. Aber es ist ein Abenteuer. Ja? In der Regel sind die Chancen höher, wenn man weniger Sicherheit hat, weil man dann in der Regel größere Möglichkeiten hat. Aber das geht halt mit mehr Risiko einher. Das ist immer so.
Okay, also es ist gar nicht so, also ich sehe, dass auch das Thema eher komplex ist, aber ich glaube, das hilft schon mal ganz, ganz vielen weiter, weil ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon 90% der schwarzen Schafe auch drüber rausfinden oder
Der Türkei hatten wir keine Rechtssicherheit, ja. Das war ein Riesenproblem, die Firma am Laufen zu halten. Die hatte zum Schluss 100 Millionen US-Dollar Umsatz. Das war eine richtig große Nummer dort. Aber es war immer schwierig, dass man die Kontrolle über das Geschäft behält, weil es dort keine große Rechtssicherheit gab. Also da ist man immer mit der Macht eines Unternehmers vorgegangen, um sich abzusichern. Aber das kann man nicht als Kleinanleger. Also das
Okay.
ist schon schwierig.
Schon eine schwierige Nummer auf jeden Fall. Jetzt habe ich gleich noch, also beziehungsweise machen wir einfach mal in unserem Fragenkatalog hier weiter und löchern dich heute mal aufs ganz, ganz Böse, aber dass die Leute hier ganz, ganz viel Mehrwert entnehmen. Wenn du jetzt so viele Immobilienprojekte begleitet hast, was sind so diese drei Top-Fehler, die wirklich alle machen, die sich aber leicht auch vielleicht vermeiden lassen beim Immobilienkauf?
Also man muss unterscheiden zwischen Neubau und Altbau. Altbau ist sicherlich die nicht gesehene Problematik der Sanierungskosten. Das kann horrend viel Geld später kosten, wenn man die Wohnung instand setzen muss, wenn man nicht weiß, was in Rücklagen gebildet worden ist, in der WEG zum Beispiel. Und bei Neubau ganz klar das Risiko des Bauträgers. Kann der das fertig bauen, was jetzt ein Riesenproblem aktuell ist? Viele gehen in die Insolvenz. Hat man also zum Beispiel von der Bank eine Finanzierungsgarantie des Bauträgers? Darauf würde ich heutzutage bestehen, bevor ich irgendwo mich engagieren würde, dass einfach das Risiko, das Baurisiko nicht vorhanden ist. Zweiter Punkt, Zinsentwicklung. Das hat viele überrascht. Vor 3 Jahren haben die sich gesagt, diese Party geht ein Leben lang weiter. Ich kann ohne Eigenkapital alles kaufen. Und auf einmal kostet mich das mehr, als ich monatlich verdiene. Das ist ein großes Risiko. Das heißt, man kann eigentlich immer sagen, es gibt einen schlauen Spruch, ich weiß nicht von wem, der sagt, wenn du wissen möchtest, ob du dir etwas leisten kannst, dann musst du es dir doppelt leisten können. Wenn du also zum Beispiel einen Porsche kaufst für 120.000 Euro mit einer Leasingrate von 2.000 Euro im Monat, kannst du das erst leisten, wenn du auch 4.000 Euro Leasing leisten könntest. Dann kannst du es dir leisten. Und das ist bei Wohnungen genauso. Aber ansonsten, wenn du zu knapp finanzierst und die Zinsen, wir wissen es nicht, können ja weiter ansteigen, wieder ansteigen, dann wirst du die Dinger nicht mehr zahlen können.
Also ich glaube,
Und natürlich Vermietungsrisiko, Mietnomaden, das kann man absichern. Da können auch viele Finanzierungskonstruktionen zusammenbrechen später.
ja, du hast gerade schon einen Punkt angesprochen. Das ist ganz spannend hier. Der Erik hat eine Frage genau dazu gestellt. Ich habe das jetzt, dass wir auch ein paar Anfragen bekommen haben unserer Kunden, die im Bereich der Wohngebäude und sowas abgesichert sind und diesen Schaden da meistens auch nicht mit versichert haben. Und zwar gab es in den letzten Wochen und Monate viele Regenfälle. Und dadurch ist der Grundwasserspiegel ja hochgestiegen und ich habe nicht wenige Leute kennengelernt, nichts, aber wo Wasser im Keller stand, was halt quasi unten durch die, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Bodenplatte? Bodenplatte, ne?
Bodenplatte,
Durch die Bodenplatte durchgekommen ist. Wie kann man, also hast du da einen Tipp, wie man mit sowas umgehen kann? Jetzt sind wir natürlich im Baubereich, aber also Frage war, Wasser kommt durch die Bodenplatte. Was kann man da am
genau.
besten gegen tun?
Also, man sollte vorher abklären, ob man das Risiko versichern kann. Wenn man merkt, dass die Versicherung, und die kennen sehr genau, wo Probleme möglicherweise aufkommen können, und man merkt, die Versicherer bieten keine Versicherung an, dann sollte man sich überlegen, die Immobilie zu verkaufen. Denn das bedeutet, das Risiko ist wirklich da. Wenn man es erlebt, dass plötzlich Wassereintritt ist, ja, dann braucht man professionelle Firmen, die hier sanieren. Und die sind schweineteuer. Es gibt da keinen Ausweg.
Okay, das ist total wichtig, auch glaube ich, für Leute zu wissen, wenn sie was vermieten. Jetzt habe ich gerade so viele Sachen von dir gelernt und wir sind tatsächlich zwischendrin, das ist auch immer lustig bei Live-Podcasts, ein paar Fragen gerade wieder entfallen. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob wir was ganz, ganz Spannendes dabei haben. Wahrer Wert einer Immobilie. Wenn ich jetzt auf Immobilien-Scout gehe, manchmal werden ja auch utopische Preise genannt. Wie finde ich das heraus oder wie kann ich das vielleicht so ein bisschen gegenprüfen und auch wirklich einschätzen?
Es gibt keinen wahren Wert. Also du kannst keinen Wert aufgrund von Bodenrichtwert und Einschätzung, welche Wohnqualität gegeben ist, also welcher Wohnwert da ist, kann man vergessen. Das ist ein absolut liquider Markt, der Immobilienmarkt in Deutschland. Es entscheidet hier nur Angebot und Nachfrage. Und wenn du testen möchtest, was deine Wohnung wert ist, dann biete sie an und dann merkst du ja, welche Interessenten kommen. Du kannst sie ja dann gegeneinander ausspielen und auch hochbieten. Und wenn du wissen möchtest, ob die Wohnung, die du kaufen möchtest, es wert ist, dann versuch zu verhandeln mit dem Eigentümer. Wenn du merkst, dass das zäh ist, dann gibt es möglicherweise weitere Mieter dabei. Und du kannst sie auch mit anderen Wohnungen vergleichen, aus der gleichen Region, gleiche Ausstattung, gleiche Quadratmeteranzahl. Es ist alles transparent und liquide in Deutschland. Also das ist total transparenter Markt. Wenn du eine Anzeige auf ImmoScout hast und siehst, die ist seit 3, 4 Monaten drin, dann ist der Preis wahrscheinlich zu teuer. Da kann
Okay.
man verhandeln.
Ich kenne das, ich weiß gar nicht, ich glaube, in Deutschland gibt es sowas nicht, aber in Amerika sieht man, glaube ich, auf den Börsen immer, wie die Preise vorher waren und wann die nach unten angepasst worden sind. In Deutschland ist das ja, glaube ich, nicht so, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube, einige Anbieter wie ImmoScout kann man sehen, wie der ursprüngliche Preis war. Und es gibt auch Spezialanbieter, wo man sich registrieren kann, wo man Geld zahlt, die solche Daten aufsaugen, wann immer man eine Wohnung irgendwo angeboten hat und für immer speichern.
Ja.
Das heißt, kann man sehr gut machen.
Okay, das
Empfiehlt sich
natürlich.
auch, weil dann hat man Insiderwissen über die Immobilie und weiß, die hat das schon mal vor einem halben Jahr für mehr versucht und hat es nicht geschafft, bietet natürlich dann Raum für Verhandlungen.
Ja, okay, das ist natürlich vielleicht auch wieder hier ein Hack für alle, die sich selbst was kaufen wollen, ohne jetzt einen Dritten zu beauftragen, dass man sich darüber wirklich auch Ersparnisse reinholen kann oder seine Verhandlungsgrundlage einfach verändert. Okay, ein abschließendes Thema, was, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist, was vor 2 Jahren wirklich sehr, sehr viel diskutiert worden ist. Hier steht jetzt die Frage nur, sinnvoll unter der jetzigen Regierung eine private genutzte Immobilie zu erwerben. Weiterhin natürlich auch dieses ganze Thema Lastenausgleichsgesetz. Also was hältst du davon? Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Kommt sowas? Ist das ein Risiko? Oder ist das alles nur so ein bisschen Schwurbelei im Internet?
Ich halte es für völlig absurd, das Thema. Völlig absurd. Denn wir sehen, Deutschland ist in Europa das mit Abstand stärkste, wirtschaftlich leistungsfähigste Land. Und wir sind alle auf internationale Investoren, auf Smart Money angewiesen, die hier investieren. Wir haben die stärksten Unternehmen in Europa. Und wenn eine Regierung Eigentum verstaatlicht, nichts anderes ist es ja, dass man dann in Grundbücher Belastungen reintut, die abbezahlt werden müssen, was ja mal aus Kriegsfolgen der Fall war, in den 50ern, glaube ich, dann findet man keine Investoren mehr. Dann gehen die woanders. Die sind ja nicht blöd. Das heißt, das ist so absurd. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige, der das nicht erkannt hat. Auch Verschwörungstheoretiker haben Feinde. Kann ja sein. Aber ich halte es für absurd.
Okay. Also, so, jetzt sind wir wieder am Start. Robert, gerade noch eine Frage reingekommen, beziehungsweise eine ganz, ganz abschließende Frage. Eigenheim als Altersvorsorge. Ist das Eigenheim eine Altersvorsorge? Oder
nicht
wie siehst
nur,
du das?
Wenn es in einem Verein drin liegt. Ich berate ja zu Vereinen.
Ja.
Und ich finde, Verein ist eine der besten Altersabsicherungen, die man sich nur vorstellen kann. Wenn man eine Wohnung in einen Verein reintut und finanziert, die man selber kontrolliert, das geht. Man kann alleine einen Verein kontrollieren. Dann hat man eine absolut sichere Altersvorsorge. Weil im schlimmsten Fall gerate ich in Altersarmut, muss mein Vermögen verkaufen, bevor ich gefördert werde vom Staat. Aber wenn ich in der Wohnung wohne, die meinem Verein gehört, was wie eine Stiftung ist, dann kann ich davon ausgehen, dass im schlimmsten Fall ich Bürgergeld bekomme und bei einer angemessenen Wohnungsgröße der Staat meine Wohnung als Wohngeld bezahlt und damit die Weiterabbezahlung im Verein ermöglicht. Das ist für mich eine perfekte Altersabsicherung, da kann nichts passieren.
Okay, das ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Ich glaube, dazu müssen wir uns auf jeden Fall nochmal neu treffen. Aber eine sehr, sehr spannende Ansicht dazu. Also erstmal, Robert, vielen, vielen lieben Dank heute für die ganzen spannenden Insights hier, auch wenn wir jetzt hier gerade auch auf YouTube, glaube ich, ein paar Probleme haben werden, dass wir das Bild nicht komplett bis zum Ende haben. Aber so ist das manchmal. Dafür haben wir die ganze Soundaufnahme auf jeden Fall am Start. Ja, hast du noch vielleicht irgendwas abschließend, was du mit reinbringen möchtest von dir aus? Oder sagst du
eigentlich nur ein Punkt. Man darf sich nicht zu viel Gedanken machen bei Immobilien. Die Learnings entstehen durch das Tun und man kann nicht viel falsch machen. Selbst wenn man schlechte Projekte macht, man wird nicht viel Geld verlieren oder gar kein Geld verlieren. Es ist schwierig, mit Immobilien Geld zu verlieren. Aber man muss es einfach machen. Das ist mein Schlusspunkt.
Okay, das ist mein Statement. Ihr habt es gehört, Leute, in die Praxis rein lernen. Robert, vielen lieben Dank, dass du heute Gast hier auf dem Finanzinsider-Podcast warst. Checkt unbedingt alle seine Kanäle ab. Ich werde das alles hier unten verlinken. Instagram und sowas, dass ihr da euch wirklich richtig, richtig cooles Immobilienwissen auch holen könnt von jemandem, was ihr heute gehört habt aus der Praxis. Und ja, danke, dass du da warst und ganz, ganz tolle Osterfeiertage.
Ebenso, Dankeschön. Tschüss.